Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, Oliver, die Berlinale ist erstmal vorbei und hat viele Ereignisse gebracht, unter anderem eine große Mitgliederversammlung. Aber da wollen wir heute noch nicht drauf eingehen. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, werden wir da vielleicht ein paar Sachen nachtragen. Wir haben heute ein ganz anderes Thema. Wir haben ja schon öfter angedeutet, dass wir unser Themenspektrum auch gerne mal ein bisschen erweitern wollen und nicht immer nur mit Autoren über ihre aktuellen Premieren oder Produktionen sprechen, sondern auch mal was anderes. Und uns ist aufgefallen, es gab eine Veranstaltung von der Deutschen Filmakademie, die ist schon länger her, das war im Spätsommer letzten Jahres. Da ging es um das Thema, wie sich Filmemacher auf den Klimawandel einstellen sollen, beziehungsweise nicht nur einstellen, natürlich gibt es auch das Thema, dass man auf Green Shooting nennt sich das, das heißt, wie man den CO2-Fußabdruck bei den Dreharbeiten verringern kann, aber der Fokus lag ja nochmal woanders, nämlich auf den Erzählungen, inwieweit sich Filmemacher vielleicht auch durch ihre Arbeit dafür einsetzen können, in Sachen Klimawandel etwas zum Guten beizutragen und die Dinge zu beschleunigen. Also natürlich nicht den Klimawandel, sondern die Maßnahmen dagegen. Und ja, genau.
Genau, wir haben das zum Anlass genommen, weil wir auch beide neugierig waren, mit Nicole Zabel-Wasmuth zu sprechen. Das ist die Gründerin von Planet Narratives. Das ist eine Initiative, die sich gegründet hat. Hat sie zusammen gemacht mit dem Regisseur Lars Jessen. Sie wird uns alles vorstellen, was sie machen, woher sie kommen, was die Idee dahinter ist, was das Ziel ist oder was die Ziele sind. Insofern wollen wir da gar nicht viel vorweggreifen. Das ist natürlich etwas, mit dem wir uns auch schon ein bisschen länger beschäftigen. Du erinnerst dich vielleicht an unser Gespräch mit Jens Eder. Da ging es ja auch darum, wie kann Wirkung erzeugt werden mit Filmen. Und ich denke, ja, das war ja auch schon in dem Gespräch mit Jens Eder so, dass wir festgestellt haben, ja, das gibt die Möglichkeit, Wirkungen zu erzeugen. Und das ist jetzt die Frage, gibt es die Möglichkeit, das in Bezug auf den Klimawandel auch zu tun? Das haben wir also getan. Wir haben sie danach befragt, Dr. Nicole Zabel-Wasmuth, da muss man jetzt mal den Titel auch nochmal nennen, und haben uns das von ihr erklären lassen. Und ich denke, da hören wir einfach mal rein. Gut, schön, dass wir jetzt zusammenkommen. Und könntest du eure Initiative einfach mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben letztes Jahr im Sommer die Planet Narratives Initiative, so nennt sich das, gegründet, also ich gemeinsam mit Lars Jessen, dem Filmemacher. Und das ist entstanden aus einer Reihe von Climate Action Salons, die wir vorher initiiert haben, mit verschiedenen anderen Personen zusammen, unter anderem Professor Maya Göpel und David Wortmann. Und genau, und daraus sind dann verschiedene Gespräche entstanden über Klima, wie bekommen wir das besser noch in die Gesellschaft, um sogenannte soziale Kipppunkte zu erreichen, und haben uns eben dann zusammengeschlossen und gesagt, hey, da gibt es doch die große Kraft, die wir in der Filmbranche haben, lass uns doch da mal schauen, ob wir da irgendwie weiterkommen und das Thema in Anführungsstrichen Klima und Biodiversität besser und mehr in den Film und ins Fernsehen reinbekommen können.
Du hast gerade von sozialen Kipppunkten gesprochen. Was bedeutet das?
Also soziale Kipppunkte, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf, der positive Gegenentwurf zu den sogenannten ökologischen Kipppunkten. Also Kipppunkte zeichnen sich eben dadurch aus, dass es so eine Art Domino-Effekt gibt. Ja, dass dann plötzlich ein Wandel relativ schnell, also gesellschaftliche Veränderungen relativ schnell passieren und eben nicht linear und können plötzlich in Gang gesetzt werden. Also das gab es zum Beispiel bei dem Thema Frauenrechte, wo sich dann plötzlich was in Gang gesetzt hat, was dann in die Gesellschaft übergegangen ist. Und das Gleiche, da geht man davon aus, dass das eben beim Klimaschutz das Gleiche ist. Also wir haben die Klimakrise so einigermaßen verstanden, wir wissen, dass wir was tun müssen. Und jetzt ist eben die Frage, wie bekommen wir dieses Wissen, aber auch den Mut zu handeln und gemeinsam was zu tun in die breite Masse der Gesellschaft.
Wie würdest du genau euer Ziel formulieren? Also jetzt mal abgesehen von den Kipppunkten, also wann würdest du sagen, wäre das erreicht, was ihr erreichen wolltet?
Ja, Ja, das ist natürlich ein bisschen komplex. Also wir gehen jetzt eben erstmal davon aus, dass wenn wir das zum einen mehr thematisieren, also die Realität einbeziehen, das mehr mitdenken, auch als Filmemacher, und dann eben auch in die positiven Lösungsansätze, da werden wir ja vielleicht gleich noch drüber sprechen, wie man das gut umsetzen kann. Wenn wir das alles machen, dass wir dann als Medien, also speziell Film, eine große Kraft haben. Also es gibt eine Untersuchung der Universität Hamburg, die Hamburg Climate Future Outlook Studie. Darin wurden verschiedene gesellschaftliche Treiber, die zu einer Dekarbonisierung führen, untersucht. Und dabei ist rausgekommen, es gibt so ein paar Treiber, also es gibt 7 Treiber, die wirken im Moment positiv in Richtung Dekarbonisierung. Das sind so soziale Bewegungen wie Fridays for Future, die da einiges in Gang gebracht haben. Das ist aber auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das ist der Abzug aus fossilen Wirtschaftsbereichen und so weiter. Dann gibt es 2 Treiber, die wirken negativ. Das sind die im Moment noch die Unternehmensstrategien und das Konsumverhalten. Und es gibt einen Treiber, der ist ambivalent, also neutral. Und das sind die Medien. Und das ist schade, weil die Medien sind natürlich, gerade was die Transformation betrifft, ein ganz bedeutsamer Treiber. Ja, die sagen uns ja, was sind unsere Sehnsüchte, was macht man so, was macht man nicht, wo wollen wir hin, wo können wir auch hin. Und da insbesondere eben auch der Film, der eben auch diese Themen im Moment noch unterrepräsentiert hat. Also es gibt ja da auch die Malisa-Studie gerade dazu, also die Studie, die Maria und Elisabeth Furtwängler in Auftrag gegeben haben, wo eben dabei rausgekommen ist, dass Klima im gesamten Fernsehprogramm gemessen an den Sendeminuten ungefähr einen Anteil von 1,8% hat und in dem fiktionalen Bereich 0,6%, also ziemlich wenig. Biodiversität noch weniger. Und das zeigen auch viele andere Studien. Also es gibt noch eine sehr interessante Studie auch aus den USA. Da wurden 37.000 Drehbücher untersucht auf das Keyword Climate Change. Und das wurde 0,6% der Drehbücher gab es das Keyword Climate Change. Also es gab so Keywords wie Ratte waren häufiger enthalten. Mhm. Und genau, also das bildet das eben ab, dass im Moment noch nicht so viel, vor allem im fiktionalen, dazu kommt.
Ihr bezeichnet euch selbst als Agentur. Agentur stelle ich mir immer jemand vor, der etwas vermittelt und so. Was bedeutet das? Also würdet ihr euch wirklich als Agentur sehen und was macht ihr dann konkret?
Genau. Also Lars bezeichnet es als Agentur. Ich bezeichne es als Initiative. Ich glaube, es ist beides. Also wir sind angesiedelt unter dem Dach mit Maya Göpel zusammen der Mission Wertvoll. Und die Planet Narratives Initiative macht jetzt konkret, bieten wir an, und deswegen ist es eben auch eine Art Agentur. Wir begleiten vor allem Autoren jetzt im ersten Schritt bei den Entwicklungen. Also wir machen Drehbuchautoren-Workshops, haben da jetzt unsere ersten gemacht, aber auch Workshops in Redaktionen, bei Sendern, bei Streamern, auch für Regie. Dann der zweite Punkt ist, dass wir versuchen, die verschiedenen Akteure im Film auch zusammenzubringen, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass man nicht jetzt nur mit den Drehbuchautoren zum Beispiel spricht, weil es auch immer so ein bisschen so ist, dass jeder es so ein bisschen auf den anderen schiebt. Also wenn wir mit den Sendern sprechen, sagen die, ja, machen wir total gerne, aber es fehlen uns die guten Geschichten. Wenn wir mit den Autoren sprechen, sagen die, hey, wir haben total viele gute Ideen, aber die Produzenten sagen, nee, wir brauchen jetzt Eskapismus, beschäftigt euch lieber damit nicht. Und wenn wir mit den Produzenten reden, sagen die, ja, würden wir total gerne machen, aber die Streamer beauftragen das nicht. Also es ist immer so ein bisschen so ein im Kreis gedacht. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, an dieses Teamwork auch zu appellieren, dass wir zusammen, gemeinsam da viel mehr machen können und dass es auch unterschätzt wird, wie die anderen Akteure bereit sind, auch was zu tun. Also das ist definitiv unsere Erfahrung. Und genau, also dass wir da zusammen reingehen und Networking-Veranstaltungen machen. Panel-Veranstaltungen, Networking-Veranstaltungen. Und das Dritte, was wir im Moment ja auch schon sehr viel gemacht haben, wir gehen zu allen möglichen Filmfestivals und wir haben ja unseren Auftakt beim Klimatag der Filmakademie gehabt und waren dann beim Filmfest Hamburg, sind jetzt natürlich bei der Berlinale auch viel präsent und machen da eben auch in Kooperation, zum Beispiel jetzt mit der Produzentenallianz bei der Berlinale was und dann auch mit der Moin Filmförderung, also versuchen da auch gemeinsame Veranstaltungen zu machen, wo wir dann auf dieses Thema nochmal aufmerksam machen.
Du hast einen kurz auch erwähnt und das habt ihr euch auch, glaube ich, ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass ihr es eher positiv besetzen wollt. Was bedeutet das? Also jetzt nicht warnend sozusagen die Mahner und Warner zu sein, sondern eher wahrscheinlich auch positive Impulse zu setzen?
Genau, also was die Erfahrung natürlich zeigt, ist, dass es ganz schwierig ist, sowohl wenn wir unsere Geschichten verkaufen, als auch wenn wir diese Geschichten dann eben umsetzen filmisch, dass eine gewisse Abwehr kommt. Also alles, was belehrend ist, erzeugt eine Abwehr. Das merkt man ja auch, wenn man mit den verschiedenen Akteuren spricht. Aber auch, und ich glaube, dem ist man sich noch nicht so ganz bewusst, das Aufzeigen von dystopischen Szenarien bewirkt eben hier eine gewisse Abwehr beim Zuschauer. Und das ist eben schwierig, da die Balance zu finden. Also deswegen, nach allem, was wir wissen, ist es so, dass also negative Headlines zum Beispiel werden häufiger geklickt. Ja? Wir sind totale Krimi-Fans, also Krimis werden geschaut. Das ist ja etwas Negatives, aber der Unterschied zum Krimi ist einfach, beim Krimi wird zum Schluss der Status quo wiederhergestellt. Wir fühlen uns gut, wir haben einmal mitgefühlt mit den Figuren. Beim Klimathema funktioniert das nicht. Es gab ja damals den Film The Day After Tomorrow. Und da weiß man aus verschiedenen Studien, dass der sehr viel bewirkt hat, also im Bewusstsein, dass tatsächlich diese Realität des Klimawandels nochmal deutlich mehr ins Bewusstsein gekommen ist. Und der war sehr dystopisch erzählt. Und nach allem, was wir aber wissen, würde sowas jetzt nicht mehr funktionieren, weil wir einfach so tief da drin sind und das auch intellektuell verstanden haben, dass uns eben auch jetzt nicht die eine Maßnahme sozusagen retten wird, sondern dass man im Moment so ein gewisses Ohnmachtsgefühl hat, als Individuum vor allem, und sich fragt, oh Gott, was kann ich da noch alles tun? Ja, die Headlines sagen ja auch, 1,5 Grad C nicht mehr zu erreichen und so weiter. Also man fühlt sich ohnmächtig, ganz viele Menschen fühlen sich ohnmächtig angesichts dieser Situation. Und deshalb glauben wir, dass dystopische Szenarien, die im Moment aber noch vorherrschend sind, gerade wenn es um Zukunftserzählungen geht, uns nicht so richtig weiterhelfen, weil sie die Ohnmacht stabilisieren. Wir versuchen, in so eine Art kollektive Selbstwirksamkeit zu geraten, dass man eben auch zeigt, hey, was sind denn die positiven Sachen, die es jetzt schon gibt? Es gibt ja ganz viele Lösungen, die sogar auch günstiger sind. Es gibt gerade bei dem Bereich der erneuerbaren Energien gibt es ganz viele Fortschritte. Und man kann ja zum Beispiel in der Zukunft auch mal Welten zeigen, die nicht dystopisch und alle sterben gerade am Hitzetod, sondern dass man eben auch mal Welten zeigt, wie kann es denn sein, wenn es gelungen ist. Und auch allgemein, jetzt muss man gar nicht weit in die Zukunft gehen, aber die Geschichten des Gelingens einmal mehr suchen danach. Und es ist immer einfacher, das Dramatische und das, was schief läuft und das Schlimme erstmal aufzuzeigen, aber gleichzeitig zu schauen, die Probleme anerkennen, aber gleichzeitig zu schauen, was sind denn die Geschichten des Gelingens. Es gibt da einen ganz guten Spruch von Steve DeChaser, der sagt, das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Und ich glaube, das ist genau das. Also wir müssen schauen, dass wir diese Geschichten erzählen und dass wir damit eben auch Mut machen. Und wir glauben auch, dass das Zuschauergruppen tatsächlich anziehen kann, weil dieses nur Negative, was man sowieso schon die ganze Zeit hört, einfach einen lähmt und man das dann auch nicht mehr sehen möchte.
Jetzt könnten ja Kritiker sagen, ja, da steckt so eine Ideologie dahinter, die mehr aufgedrückt werden soll. Wie steht ihr dazu?
Ja, also das ist ja genau das, was wir möglichst verhindern wollen, dass das irgendwie erklärbärmäßig oder ideologisch rüberkommt. Da muss man aber einmal auch sagen, das kommt ja häufiger. Ihr macht jetzt hier ihr verlangt Haltungs-TV und das ist alles ideologisch und grün, versifft und so weiter. Wir konzentrieren uns darauf zu zeigen, wie man Lebensgrundlagen, also unser aller Lebensgrundlagen erhalten kann. Und das ist ja ein Thema in Anführungsstrichen, also Klima ist eigentlich kein Thema, sondern ist die Dimension jedes Themas, muss man ja dazu sagen. Aber wir konzentrieren uns darauf zu sagen, hey, was ist denn das Gemeinsame? Und wir alle haben es gemeinsam, das zeigt sich auch in sämtlichen Umfragen, Nachhaltigkeit und Lebensgrundlagenerhalt, da sind natürlich alle dran interessiert. Also das ist ja noch stärker als bei dem Thema Frauenrechte oder Diversität. Es betrifft uns einfach alle. Deswegen ist es nicht rechts oder links oder sonst was, sondern es ist einfach Pragmatismus, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man darauf so reagiert, dann sagen die meisten auch, ja, gut, stimmt eigentlich. Man muss eben schauen, dass man es nicht parteipolitisch oder sonst was, aber darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sondern es geht darum zu überlegen, was ist die Gemeinsamkeit und wie können wir das in die Gesellschaft tragen, dass die Gesellschaft es mitträgt, dass gewisse Sachen sich ändern müssen, damit wir die Sachen erhalten, also unsere Lebensgrundlagen erhalten.
Jetzt gucke ich mal ein bisschen in die Praxis rein. Ich bin Drehbuchautor, habe eine Geschichte, ganz am Anfang, soll sich gerne mit Klimawandel beschäftigen. Komme ich dann zu euch und was macht ihr dann?
Ja, komm gerne zu uns. Also, das kommt so ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene du das machen möchtest und wo du dich befindest. Ich muss einmal sagen, dass wir das wirklich sehr, sehr breit aufstellen. Also wir möchten, dass sowohl Autoren, die jetzt sagen, hey, ich möchte jetzt gerne einen Klimafilm machen. Also ich möchte wirklich explizit Klima erzählen. Das ist natürlich die schwierigste Variante und da muss man dann überlegen, wie kann man das denn gut erzählen, dass das auch verfängt beim Publikum. Also man könnte es im Krimi einbauen oder was wir uns noch häufiger wünschen würden, Humor, Comedy, das damit einzubauen. Auf der anderen Seite, und das ist genauso wichtig, auch Drehbuchautoren, die zum Beispiel Daily Soaps schreiben, die mit dem Thema vielleicht sonst überhaupt nicht sich so groß auseinandersetzen, dass die sich überlegen, wie kann ich denn die Realität, die ja schon da ist, damit reinbringen? Wie kann ich das einfach miterzählen in den Serien, dass es dazugehört? Also beispielsweise, dass Menschen Ängste haben. Wir fragen uns ja zum Beispiel, oder normale Menschen fragen sich ja auch, wo kann ich noch in den Urlaub fahren nächstes Jahr? Letztes Jahr waren da so viele Überschwemmungen und Dürre in Frankreich, Überschwemmungen in Griechenland, Waldbrände, wo der Rauch bis nach New York gekommen ist. Also diese Fragen, die einfach die Bevölkerung, die Menschen sich stellen, aufzunehmen. Oder auch den vertrockneten Garten, den wir häufig jetzt im Frühjahr haben, auch das mit aufzunehmen. Oder den völlig abgestorbenen, im Harz zum Beispiel ist der Wald ziemlich abgestorben, hat verschiedene Ursachen, aber eben jetzt auch die Hitze, die dazu kommt. Und da wird es dann teilweise so gemacht, dass dort gedreht wird und dann aber der Wald danach mit Hilfe künstlicher Intelligenz wieder aufersteht. Und das ist ja eigentlich schon eine Realitätsverweigerung. Also, dass man die Realität, die wir haben, zeigt, das ist der eine Schritt. Und das kann man in also als Drehbuchautor eigentlich überall mit reinbringen. Und wenn man dann sagt, ich möchte mich da noch deutlich mehr mit befassen und möchte einen Handlungsstrang wirklich mit diesem Thema besetzen, da muss man ein bisschen tiefer reingehen und dann sind wir auch da, wenn es um Recherche und sowas geht. Aber vor allem begleiten wir dann auch in der Entwicklung. Also gucken uns die Pitche an, die Konzepte, auch was der Verkauf betrifft, ne? Also den Suche nach Sendepartnern und so weiter. Also da sind wir auf jeden Fall behilflich. Und gucken uns dann mit einem Team, auch aus Dramaturgen und Drehbuchautoren, das zusammen an und geben Feedback. Also machen dann eben auch Gespräche
Das ist ja
dazu.
tatsächlich eine Agenturtätigkeit,
Genau,
fast
das
ein
ist
bisschen.
die Agenturtätigkeit.
Aber nehmen wir jetzt mal an, ich bin Drehbuchautor und möchte eine Liebesgeschichte auf einer norddeutschen Hallig machen, die eigentlich grundsätzlich erstmal nichts mit Klima zu tun hat. Kann ich dann auch zu euch kommen?
Absolut.
Und was bekomme ich da?
Absolut. Also was zum Beispiel erstmal wichtig ist, dass man sich einmal anschaut, und das ist in vielen Filmen wird das unterschätzt, dass wir können ja gar nicht Klima erzählen. Also wie Luisa Neubauer das bei einem unserer Panel letztes Mal ganz treffend gesagt hat, Klima ist nicht der Elefant im Raum, Klima ist der Raum. Also wenn wir die lauen Sommernächte im Hintergrund erzählen oder wenn wir, was ganz typisch ist, das haben wir auch immer beim Film gemacht, das muss zu Weihnachtsfilm immer Schnee da sein. Ja, egal wie, also man muss irgendwie an Schnee kommen. Am Weihnachtsabend muss Schnee liegen, auch wenn es mittlerweile deutlich unwahrscheinlicher ist, dass dort Schnee liegt. So, also diese Sachen, dass man sich das erstmal bewusst macht, dass man die ganze Zeit Klima erzählt und dass man sich dann auch bewusst macht, dass wir auch fossile Narrative transportieren. Also das beste Beispiel ist natürlich Traumschiff und alles, was damit zu tun hat. Und das weckt natürlich Sehnsüchte beim Zuschauer. Ja. Also diese fossilen Narrative einmal zu hinterfragen, das muss aber auch gar nicht das Traumschiff sein, sondern es kann auch typische Vogelperspektive, der SUV, der in den Sonnenuntergang fährt. Also diese Wohlfühlnarrative der fossilen Industrie oder auch das Auto, was in jeder Serie fast immer direkt vor der Tür geparkt wird, also super, super easy alles. Und das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, hey, jetzt dürfen nur noch Fahrräder im Film vorkommen oder nur noch Veganer oder sowas, sondern dass man es zumindest thematisiert. Also man kann ja auch das Auto hinstellen und sagen, boah, jetzt habe ich hier eine halbe Stunde einen Parkplatz gesucht oder so. Also, dass man das so mit einbezieht, dass man da erstmal die Aufmerksamkeit drauf lenkt. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann, wenn wir uns das dann durchlesen, dass man Also wir wollen nicht einschränken, ne? Wir wollen nicht sagen, du darfst jetzt das nicht machen, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen und du musst jetzt das machen, sondern wir wollen eigentlich die Möglichkeitsräume öffnen und sagen, hey, da kann man vielleicht Zuschauer auch noch mal mehr abholen, authentischere Figuren noch schaffen, Möglichkeitsräume erweitern und mal auch was anders machen zum Beispiel. Also vielleicht auch mal übers Essen reden, über die Klamotten oder einfach es einfach zeigen, muss er nicht darüber reden, sondern es einfach zeigen. Das sind ja auch Vorbildfiguren, die Figuren, die wir im Film und Fernsehen zeigen. Mhm. Also die Aufmerksamkeit und dann eben die konkrete Auseinandersetzung, dass wir uns das mit anschauen und sagen, hey, vielleicht kann man das noch ein bisschen anders machen oder lass uns doch da mal überlegen und je nachdem, was eben gewollt ist vom Autor. Ne?
Jetzt kann es natürlich Autoren und Autorinnen geben, die sagen, na, mir reden sowieso schon so viele Leute rein, was soll ich mich selbst jetzt noch um Leute kümmern, die sich mir reinreden. Was würdest du denen sagen?
Also wir wollen niemanden das aufzwingen und wir wollen auch niemanden reinreden, sondern wir wollen es eher als Hilfestellung anbieten. Und nach unserer Erfahrung, also jetzt in den Workshops zum Beispiel mit den Drehbuchautoren, war es eben häufig so, dass die auch gesagt haben, Mensch, ich habe schon so viele Ideen und ich würde gerne irgendwie was machen. Ich habe zwei Kinder, mir ist das wichtig, das irgendwie mit einzubeziehen, aber ich weiß überhaupt nicht wie. Ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen. Dann viele haben es so im Kopf, den einen grünen Film zu machen, der dann alle umstimmt. Und da auch, aber auch erstmal den Druck rauszunehmen, nein, das wird nicht passieren. Also es wird nicht diesen einen Film geben, der auch alle Zuschauer anspricht und der irgendwie dann die Welt rettet. Das ist schwierig, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber dass man das grundsätzlich mitdenkt und da dann unterstützen und sagt, hey, wir sind da. Wenn ihr da Fragen habt und allein Rechercheprobleme habt, also wenn du zum Beispiel Elektroauto mit einbringen willst und dann überlegst du, aber ja, ist ein Elektroauto jetzt wirklich besser als der Benziner? Oder ist das schwierig, weil seltene Erden dort abgebaut werden für die Akkus und so weiter. Dass man sich da einfach an uns wenden kann und das relativ komprimiert, gut aufbereitet, wissenschaftsbasiert geliefert bekommt. Weil wir arbeiten mit Klimawissenschaftlern zusammen, wir arbeiten mit Psychologen zusammen, wir arbeiten mit Neurobiologen zusammen und versuchen, dieses Wissen zu komprimieren und dann weiterzugeben und Hilfe zu geben.
Das wäre genau meine Frage. Jetzt komme ich zu euch und du sprichst von wir. Jetzt habe ich irgendein spezifisches Thema. Da besorgt ihr dann Menschen, die von diesem Thema eventuell eine Ahnung haben? Oder seid ihr dann diejenigen, die beraten?
Genau, also wir arbeiten mit Menschen zusammen, die genau von diesen Themen Ahnung haben. Also wir haben eine Sektion, die unter dem Dach der Mission Wertvoll auch läuft, das ist die Superredaktion. Die haben verschiedene Menschen, die Fakten zusammentragen, also die das alles prüfen, sich anschauen und eben auch zusammenarbeiten mit zum Beispiel Stefan Rahmsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, den wir auch jederzeit kontaktieren können und der bei uns sozusagen im Pool mit dabei ist, aber auch Professor Maren Urner, die in der Neurobiologie behilflich ist und Klimapsychologen wie Katharina von Bronswig. Also die beziehen wir natürlich konkret mit ein und diskutieren dann auch die Fragen. Und die Aufbereitung des Faktenwissens, da haben wir eben die Basis, die das macht und die uns das dann ordentlich weitergibt und das eben alles checkt, also Faktencheck sozusagen macht, dass das dann komprimiert weitergegeben werden kann als Grundlage der Recherche.
Gut, hast du noch Fragen?
Ich finde, das ist alles wahnsinnig interessant für mich und natürlich kann ich auch eure Zielrichtung total verstehen und nachvollziehen und so. Aber ich finde, man muss schon an einigen Stellen, hätte ich noch gewisse Nachfragen, und zwar, es geht halt um diesen Ideologieverdacht oder so. Ich finde, das ist der neuralgische Punkt an dem ganzen Konzept, den ich jetzt ein bisschen schnell abgehandelt fand oder so. Also du hast ja den Verdacht schon genannt, dass es Haltungsfernsehen sein könnte oder so. Und ich glaube, das ist halt das, was man wirklich vermeiden muss. Also es gibt ja den Vorwurf an den Journalismus zu Recht, finde ich, in großen Teilen zurzeit, dass eben praktisch der alte Journalismus, mit dem wir so aufgewachsen sind oder so, weitgehend verdrängt wurde von der Meinung, man muss eine Haltung haben als Journalist und muss ja auch immer mit moralischen Grundsätzen irgendwie angereichert so mit unterbringen und so. Und das ist ja für mich schon mit einer der Gründe, warum ich sehe das jedenfalls so, dass es mit einer der Gründe ist für diese gesellschaftliche Spaltung, die wir zurzeit haben und so. Es gibt ja so und so viele Leute, die halt die klassischen Medien praktisch gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen oder die das halt für Lügenpresse halten und was weiß ich und so. Und das ist ja doch halt eine Entwicklung, die wirklich fatal ist. Und das wäre schade, wenn man sowas halt praktisch im fiktionalen Bereich auch noch provozieren würde. Ne? Denn ich glaube, das fiktionale Fernsehen oder der Film und so war ja bisher schon irgendwie immer ein Medium, was so ein bisschen zumindest noch zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen konnte, weil sich da, also weil so Werte, so Grundwerte mitlaufen konnten, die im Großen und Ganzen geteilt werden konnten und wo man sich auch so drüber unterhalten hat in so einem Alltag und so. Das war so eine Art, so ein Mainstream, wo man ein gewisser gemeinsamer Boden der Gesellschaft, falls es sowas noch gibt, irgendwie vermittelt wurde. Und das finde ich sehr schwierig, das aufs Spiel zu setzen. Denn das finde ich schade. Denn man will ja nicht noch weiter zur Spaltung der Gesellschaft beitragen. Das fände ich fatal. Das wäre auch dann ein hoher Preis, den man bezahlt, wirklich. Denn also wir wollen hier keine amerikanischen Verhältnisse und so, auch wenn sie vielleicht doch irgendwie auf uns zukommen und so. Aber ich bin schon der Meinung, dass halt der Journalismus, ich will den Vorwurf der Lügenpresse überhaupt nicht unterstützen oder so, aber ich bin schon der Meinung, dass der Journalismus einiges dazu beigetragen hat, dass er sich diesen Vorwurf halt einhandeln konnte. Also, ich weiß nicht, es gibt ja diesen alten, das alte Zitat von Hans-Joachim Friedrichs, also einer der alten, ein Anchorman aus den 80er, 90er Jahren vielleicht noch, der wirklich großes Vertrauen so genossen hat bei den Zuschauern, für die Tagesthemen und so. Und er hat gesagt, der Journalist darf sich mit nichts gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Denn sonst zahlt er den Preis, könnte man hinzufügen, dass er eben keine Glaubhaftigkeit mehr bei den Leuten genießt und sie ihm nicht mehr wirklich zuhören werden. Und das finde ich für den Journalismus nach wie vor gültig und bedauere das, dass die Journalisten diesen Weg verlassen haben, großenteils natürlich nicht alle, und man kann das nicht alles in einen Topf werfen, aber es wäre für mich ein Problem, wenn die Fiktion auch in dieses Problem reinlaufen würde. Und ich finde damit, das muss man sich vor Augen führen, dass man hier nicht...
Genau, also das ist ja eigentlich genau, was unser Anliegen ist. Also unser Anliegen ist ja genau das, dass wir eher den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und dass wir eher gucken, wo liegen denn die Gemeinsamkeiten? Also was ist denn das Wir und wie wirkt das dann jeweils? Weil, also mit dem konstruktiven Journalismus und diese, da sind wir auch mit vielen zu in Kontakt. Ich glaube schon, dass es viele Journalisten gibt, die sich da auch tatsächlich sehr bemühen, das Gemeinsame auch zu betonen. Aber da ist eben das Problem und da hast du vollkommen recht, dass das von den Medien eben auch häufig nicht so ganz richtig gemacht wird, dass man diese Negativnachrichten eben mehr klickt. Also es geht um Klickraten, diese Negativnachrichten und nicht, was verbindet uns, was sind denn eigentlich die guten Neuigkeiten, was ist denn gut gelaufen, sondern dass häufig das Negative in den Vordergrund gestellt wird und dass damit die gesellschaftliche Spaltung noch mehr angeheizt wird. Also es gibt dazu ein ganz interessantes Buch von Steffen Mau, der genau die Spaltung untersucht hat, Triggerpunkte, wo er eben sagt, die gesellschaftliche Spaltung ist eigentlich gar nicht so, wie die Medien es darstellen. Der sagt ja, wir haben ganz viele gemeinsame Anknüpfungspunkte, die heute deutlich stärker sind als früher. Also zum Beispiel Akzeptanz von Frauenrechten, von Homosexualität und sowas. Und er sagt, dass dieses mediale Darstellen so ein bisschen so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung dann aber ist. Und dass die Spaltung voranschreitet, wenn da immer steht, ja, ne, dass, also wenn da immer so diese polarisierenden Nachrichten kommen. Aber das ist ein total guter Punkt, weil das nämlich genau das ist, was wir nicht wollen. Wir wollen genau nicht sagen, wir unterstützen Parteien oder das müssen jetzt irgendwie, das sind die tollen Aktivisten und das sind, sondern wir wollen überlegen, was ist das Gemeinsame, was ist unser gemeinsames Ziel. Und es würde ja auch niemand sagen, dass wenn wir Menschenrechte anerkennen als Filmemacher und die transportieren, dass das irgendwie eine Ideologie ist. Würde keiner sagen. Genauso wenig ist es eine Ideologie, zu sagen, wir wollen unsere Lebensgrundlagen halten. Also das ist erstmal keine Parteirichtung, das ist überhaupt keine Ideologie, sondern im Gegenteil, da sollten alle demokratischen Parteien auch einfach interessiert dran sein. Und deswegen glaube ich, deswegen kommt es ja total darauf an, wie wir das in den Film transportieren. Und möglichst nicht die Spaltung anzuheizen, sondern möglichst zu gucken, was ist das Gemeinsame, was ist auch das Positive, was wir ja schon haben und wie macht das in meinem eigenen Alltag auch Sinn, ohne dass ich jetzt irgendeiner Partei mich zugehörig fühlen muss. Deshalb, wenn wir die Figuren aufzeigen, ist es zum Beispiel schwierig, Klimaaktivisten darzustellen. Das wird dann gemacht und das ist vielleicht der erste Ansatzpunkt, aber das ist nicht so einfach. Dann kommen die Klimaaktivisten, die sind dann null kompromissbereit und dann ist der böse Umweltsünder oder Klimasünder oder wie auch immer auf der anderen Seite und die müssen sich dramatisch gegenüberstehen. Und da ist dann häufig es schwierig, auch die Ambivalenz der Figuren zu erzählen. Ja, wenn dann der Aktivist die ganze Zeit sein Schild hochhält, dann noch in den Hungerstreik tritt, total schlecht gelaunt ist und immer anti, dann ist das kein verbindendes Element. Das ist dann, aber es ist eben schwierig. Ne? Deswegen sagen wir auch, man muss nicht unbedingt Klimaaktivisten erzählen oder diese Konflikte, sondern man kann eben auch das gemeinsame Gelingen erzählen. Also man muss sich eben fragen, wie können wir das erzählen? Wer sind eigentlich die Antagonisten? Das ist ja auch die Diskussion. Ja, es sind eigentlich alle Antagonisten, weil wir leben ja alle in der fossilen Welt. Wir nutzen das ja alle. Also geeignete Antagonisten finden und sich das einmal anzuschauen und das Gemeinsame zu finden. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dass wir nicht auf dieses Schuld- und Schamgefühl der Leute gehen. Also es gibt sehr viele Untersuchungen dazu, warum sich Menschen abwenden, warum sie Transformationsängste haben, warum sie genau das Lügenpresse. Da gibt es viele Untersuchungen dazu. Das ist eben auch ein Punkt, ist die Transformationsangst. Ja, dass man, jetzt muss ich mich hier umstellen und das Gerechtigkeitsempfinden. Und das ist ungerecht. Wieso soll ich das jetzt machen? Also das sind wichtige Punkte, die man dabei berücksichtigen muss.
Und ich wollte es nochmal ergänzen, weil ich da hatte es auch so verstanden, wir erzählen ja im Film, im Fernsehen, was auch immer, sowieso Lebenswirklichkeiten, die man aber natürlich steuern kann. Du hast ja das Beispiel gebracht, Traumschiff, so, das wird ja nur nebenher erzählt, dass es auf dem Schiff stattfindet, was viel CO2 erzeugt und das sich bewusst zu machen und zu sagen, wir erzählen da oder geben eine Lebenswirklichkeit wieder, die können wir aber auch ein bisschen steuern. Wir können also auch Gegenbeispiele, positive Gegenbeispiele in die fiktionale Lebenswelt integrieren. Und so hatte ich dich auch verstanden, dass ihr das sozusagen auch anbieten würdet, nach dem Motto, guck doch mal, deine Geschichte spielt irgendwo in Berlin, ich weiß nicht was. Aber wie kannst du da auch positive Elemente mit integrieren, die eher nebenher passieren? Oder? Habe ich das falsch verstanden?
Genau so. Und das zu dem Neutralitätspunkt, da ist es ja auch, also die ist ja die Frage, also zum einen ist es ja so, dass man weiß, dass niemand ganz objektiv an Sachen rangeht. Also sowohl Journalisten nicht, als auch Filmemacher. Genau, aber bringen natürlich auch ihre eigene Lebenswelt mit ein und das ist ja auch vollkommen okay. Und es ist, und das ist unser Punkt, es ist ja eigentlich umgekehrt. Es ist unneutral, das nicht zu zeigen. Also wenn wir das verschweigen, dann ist das ja, wenn wir es zeigen, dann ist es ja die Realität, die wir zeigen, wie du gerade gesagt hast, ja auch die Realität der Menschen, auch die Ängste der Menschen. Also je nach Umfrage 75-80% der Menschen sagen, dass sie sich Sorgen darum machen. Ja, und das einmal aufzuzeigen, das ist erstmal, das ist ja nicht irgendwie ein Eingriff in das Neutralitätsgebot sozusagen oder dass wir da versuchen, was aufzudrängen. Und die einzelnen Maßnahmen, ja, die dann die eine politische Partei mehr als die andere, das wollen wir, da wollen wir überhaupt nicht reingehen, sondern uns geht es wirklich darum, sich das einmal bewusst zu machen, was wir da erzählen, dass wir auch immer was erzählen und etwas transportieren, wie mit dem Traumschiff, die Sehnsüchte ja auch wecken. Und dass wir es auch eventuell auch anders machen können, dass wir die Realität aufzeigen und gleichzeitig auch die Lösungen und das Positive, was da ist, um genau diese Tendenzen der gefühlten Spaltung dem entgegenzutreten, auch ein Stück weit. Und auch das gemeinsam. Und ich glaube, dass es das ja gibt. Also es gibt ja viele Geschichten. Es gibt auch auf dem Land viele Geschichten, wo sich Leute jetzt zusammentun und sagen, hey, wir haben was davon. Bin ich konkret auch an verschiedenen Projekten beteiligt. Wir haben was davon, dass zum Beispiel auf diesem Acker, der zum Teil versiegelt ist, den man nicht mehr bearbeiten kann, jetzt eine Solaranlage steht, dass über ein Trafo direkt in die Gemeinde zum Beispiel eingeschleust werden kann und wir geringe Stromkosten haben. Also diese Beispiele gibt es, die werden nur zu wenig erzählt. Ja, und das ist,
klar, also ich verstehe schon. Ich glaube, der Punkt ist halt wirklich, du hast ihn ja selber auch schon angesprochen, dass es nichts Belehrendes haben darf. Das ist, glaube ich, auch das Problem, was der Journalismus halt irgendwie erzeugt hat hier, dass die Leute sich, also dass die Spaltung der Gesellschaft könnte man auch so beschreiben, in die eine Hälfte, die der Meinung ist, dass sie den Durchblick hat und die andere soll belehrt werden irgendwie. Und die machen halt dann die Jalousie runter, das ist klar, weil sie sind erwachsene Leute, die keine Lust haben, sich belehren zu lassen. und zeigen auch den Stinkefinger und was auch immer und so. Das ist genau das, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, da darf keinerlei Belehrung stattfinden, sondern es ist eher richtig, wenn wir uns selber Fragen stellen, ist immer noch besser. Ich denke, da muss man schon aufpassen. Also das war bei diesem Panel von der Filmakademie, was ich mir auch angeguckt habe, da fiel ja doch sehr oft so der Begriff, es geht ja um die Verpackung. Und man muss die Botschaften verpacken und hinter die Abwehr kommen damit. Und solche Formulierungen sind da öfter gefallen. Da muss ich sagen, das sind eigentlich Ideen der Werbung. Ne? Das ist ganz klar, da sind wir beim Werbefernsehen eigentlich. Und da muss man genau aufpassen. Damit, diese Grenze darf man, glaube ich, nicht überschreiten, denn sonst wird man auch so wahrgenommen halt. Ne? Und
Aber das ist, also ich glaube, dass so war das überhaupt nicht gemeint mit hinter die Abwehr kommen. Also ich glaube, dass Filme generell, fiktionale Erzählungen, niemals belehrend sein sollten. Und sie sollten auch niemals erklären. Also, und das ist eben, wie du total richtig sagst, das ist auch das Schwierige bei diesem Thema. Ja, dass man nicht eine Figur nimmt und diese Figur auflädt mit Botschaften. Sondern, dass man authentische Figuren schafft und diese Themen mitdenkt. Und das ist ein großer Unterschied. Und dieses hinter die Abwehr kommen ist genau das. Dass wir uns nicht fragen, wie kann man manipulieren? Also wie können wir jetzt Sender manipulieren, damit die uns das irgendwie abkaufen? Und wie kann man dann den Zuschauer manipulieren? Nein, sondern dass man darauf den Finger in die Wunde legt und darauf zeigt. Also es geht wirklich, es geht nicht um Manipulation, sondern es geht genau darum, wie können wir Verständnis auch für verschiedene Gruppen bekommen und das im Film auch zeigen. Also als Beispiel die Serie Lauchhammer. Es war ein Krimi, ging vorrangig ja um diesen Mordfall. Und dann wurde eben so ein Klimastrang damit einbezogen. Und da gibt es, finde ich, ganz schöne, warme Dialoge, die nicht spalterisch sind und die nicht einseitig sind und wo nicht gesagt wird, das wurde sogar kritisiert, naja, dann werden so beide Seiten gezeigt. Da ist dann die Enkelin, die Klimaaktivistin spielt und die Großmutter, die eben ihr Leben im Bergbau verbracht hat und die dann sagt, hey, das ist unser Leben gewesen. Wir stehen für Kohle, das hat uns hier unseren Wohlstand gebracht in der Lausitz und wir sind eine Bergbaufamilie und du zerstörst uns das jetzt hier. Ja? Und die Enkelin, die dann natürlich genauso berechtigt sagt, ja, aber das zerstört jetzt, ab jetzt unsere Lebensgrundlagen. So, und das beides so dastehen zu lassen in einem warmen Dialog zwischen Enkelin und Großmutter und nicht der Großmutter dann irgendwie was in den Mund zu legen, dass sie sagt, oh, jetzt habe ich es verstanden, ihr hattet recht, mein ganzes Leben war falsch. Sondern einmal auch zu zeigen, woher das auch kommt, warum Menschen berechtigterweise auch Angst haben und warum es ihr Lebenswerk in Frage stellt. Ich glaube, das ist besonders wichtig. Und dann in der Serie wurde es dann auch so gemacht, dass sie dann eben rausgehen und dass der Garten vertrocknet. Und der Großvater merkt das dann so ein bisschen und sagt, Mensch, heute ist schon wieder 35 Grad. Ohne zu sagen, ja, guck mal, deine Enkelin hat doch recht, sondern einfach dieser Satz, ach, heute ist schon wieder 35 Grad. Ja, und das ist für mich die Anerkennung der Realität und die verschiedenen authentischen Figuren. Da finde ich, ist es gut umgesetzt, ohne es zu belehren zu machen. Aber du hast vollkommen recht, die Gefahr besteht. Und es gibt, deswegen wollen wir zum Beispiel auch keine Listen machen. So was gibt es ja auch, sozusagen, hey, wir machen jetzt hier mal ein paar Listen, wie viele Fahrräder sind im Film, wie viele Vegetarier, wie viel. Das wollen wir wirklich nicht, weil das zu Recht eine Abwehr, ne? Also da kommt man in so eine Abwehr. Das kann man auch machen, wenn jemand sagt, ich will jetzt einen total grünen Film, gib mir was an die Hand, wie ich jetzt einen grünen Film machen kann. Kann man machen. Aber das ist nicht, was wir wollen. Sondern was wir wollen, ist genau das Gegenteil. Wir wollen die Menschen mitnehmen, wir wollen die breite Masse der Gesellschaft ansprechen nach den Sachen, auf die wir uns einigen können. Also was bedeutet denn Werte und Wohlstand? Was bedeutet Werte und Wohlstand? Was bedeutet auch Steigerung des BIP zum Beispiel, wenn wir gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen zerstören und das einen riesen wirtschaftlichen Schaden gibt? Also das weiß man ja eigentlich alles, aber es ist eben, der Mensch ist eben nicht so, dass er so ganz weit das berücksichtigt, sondern erstmal eher so in dem kurzfristigeren Teil schaut, wie geht's mir gut? Und dass man da auch einen Ausgleich findet und dass man sich eben auch die sozialen Aspekte dabei anschaut. Ja, ja, also dass man das mit berücksichtigt. Und, ja. Und das ist super wichtig. Deswegen ist es eben ein großes Bild. Und deswegen ist es genau richtig, dass man darauf achtet, dass man es nicht belehrend rüberbringt. Und das ist die große Gefahr dabei. Und das ist auch so, dass es in vielen oder in einigen Serien tatsächlich eben schwierig ist, dass man dann ganz viel da reinbringen möchte, in die Aktivisten zum Beispiel, wo man dann denkt, ach, also, und wo man auch vielleicht nicht mehr so ganz dann mitkommt.
Und eben nicht nur aus der Blase aus Berlin-Mitte oder Prenzlberg oder so denkt, finde ich, sondern es ist natürlich auch, wenn du sagst, ja, braucht nicht immer Auto zu fahren, ihr könnt Elektroauto fahren oder Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel und so, du musst natürlich mitdenken, dass es für viele Leute halt nicht geht. Und die müssen auch, also die haben nicht Geld, sich Elektroautos anzuschaffen und sie wohnen auf dem Land, da fährt leider kein Bus und fürs Fahrrad geht es auch nicht. Das ist nun mal so, das kann sich vielleicht irgendwann ändern, kann man vielleicht auch aufzeigen, wie sich sowas ändern könnte, alles wunderbar. Aber natürlich kannst du die Leute ja nicht als die Blödmänner hinstellen, die das noch nicht geschnallt haben oder so. Das finde ich, das hört sich jetzt banal an, ist jetzt auch ein relativ banales Beispiel. Es gibt natürlich ähnliche Sachen, die ein bisschen komplexer daherkommen und trotzdem eigentlich so diese Sichtweise auch mit sich tragen. Ne? Dass das alles so ein bisschen aus dem grünen Milieu, was bekanntlich ein besser verdienendes ist und auch ein städtisches und so, sehr stark darauf projiziert wird. Und ich finde, klar, du hast recht, das muss mitgedacht werden, finde ich. Und das ist eben genau der Punkt, der das vielleicht auch verhindern kann, dass es eine weitere Spaltung dann der Gesellschaft irgendwie provozieren könnte. Das finde ich super wichtig.
Ja, und genau das was du sagst, ne, dass man genau dieses Schuld und Scham, du bist schuld, du hast es falsch gemacht und jetzt hol dir doch ein Elektroauto, obwohl die finanziellen Mittel dafür gar nicht da sind. Das ist natürlich total absurd. Aber deswegen sagen wir genau, und deswegen versuchen wir das auch darzulegen, es geht uns nicht darum, zu sagen, reduziere deinen Fuß, also diese Fußabdruckdiskussion. Ja, du kannst jetzt noch das und das und das machen. Und man muss auch eindeutig sagen, es sind die Besserverdienenden, die den höheren Fußabdruck haben. Ja, also die auf dem Land, die Krankenschwester, die ein kleines fossiles Auto fährt, ist überhaupt nicht das Problem. Überhaupt nicht. Sondern es sind die Systeme das Problem und natürlich die Superreichen sind auch in gewisser Weise ein Problem, die dann ihren Privatjet nehmen und damit durch die Gegend fliegen und sich irgendwie dann raushalten, weil sie können sich ja später eventuell ihren Bunker da in Kanada besorgen. Also wichtig ist, dass wir, und das machen wir auch jedes Mal klar, es geht nicht so sehr um den Fußabdruck, sondern es geht eigentlich um den Handabdruck. Und das ist genau das, was dahinter steckt. Also es geht nicht darum zu sagen, du bist schuld, du musst das und das machen. Es gibt eine sehr interessante Untersuchung über den Fußabdruck in Amerika, wie viel ein Obdachloser Fußabdruck jährlich hat. Das sind 6 Tonnen CO2. Also selbst wenn man überhaupt nichts macht, fast gar nichts, hat man immer noch 6 Tonnen CO2. Und wenn wir uns diese IPCC-Kurve anschauen, wo müssen wir hin, um zu 1,5 beziehungsweise maximal 2 Grad zu gelangen, was ja der Konsens ist, das geht so rapide runter, da kommt man nicht mit 6 Tonnen hin. Und deshalb braucht man genau diesen Systemwechsel. Und nicht den politischen Systemwechsel, sondern den Systemwechsel hin zu erneuerbaren Energien. Das ist das eine, was mittlerweile eben auch sehr gut anläuft, weil man merkt, es wird günstiger, aber auch Ökosystemerhalt. Also, dass wir nicht alles, was wir haben an natürlichen CO2-Speichern zum Beispiel zerstören. Und das sind nicht die, also im Großen und Ganzen nicht die Armen oder die nicht ganz so gut gestellten auf dem Land, die das verursachen, sondern das sind andere Verursacher. Und da muss man ran und da muss man genau schauen, wie bekommen wir diesen gesellschaftlichen Wandel hin, sodass die Politik dann auch handeln kann, weil eine Gesellschaft dahinter steht und sagt, ja, wir wollen jetzt diesen Systemwechsel, wollen wir, weil es für alle insgesamt besser ist. Und dann zu gucken, dass man nicht den Einzelnen, du bist schuld, weil du hast jetzt hier dein fossiles Auto oder du fährst einmal im Jahr in den Urlaub. Weil das ist ja auch eine fossile Erzählung. Also BP hat ja den Fußabdruck, die haben den Fußabdruck zwar nicht erfunden, das wird häufiger gesagt, aber sie haben den Fußabdruckrechner erfunden, haben sich umbenannt und haben gesagt, so, jetzt versuchen wir das mal umzudrehen und wir sagen, hey, du Einzelner, du nutzt das doch. Du benutzt doch das Auto und du benutzt das doch alles. Ja, und du fliegst ja auch, also kannst du dir doch ausrechnen und dann ist die Verantwortung bei dir, das zu reduzieren. Und das ist eine fossile Erzählung, weil damit genau von den wirklichen Verursachern, nämlich von der fossilen Industrie, abgelenkt wird. Und das wurde ganz lange erfolgreich gemacht. Es wurde ganz lange erfolgreich lobbyiert, extrem stark, auch in allen Geschichten, in aller Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Also die fossilen Wohlfühlnarrative wurden ganz lange gepusht. Das weiß man ja jetzt, dass in den 70er Jahren ExxonMobil zum Beispiel schon genau darüber Bescheid wusste von den eigenen Wissenschaftlern, das hat jetzt das PIC und die Harvard University letztes Jahr nochmal genau aufgeschlüsselt, dass sie genau wussten, was das bedeutet und dass sie auch genau wussten und von ihren Wissenschaftlern gesagt bekommen, ihr müsst raus aus dem Fossilen. und dann eine Riesenkampagne gestartet haben, um Zweifel zu streuen. Also, und das sind die Antagonisten und nicht diejenigen, die sagen, ich kann mir gar kein Elektroauto leisten, ich muss jetzt mit meinem Diesel fahren und sich dann schlecht fühlen.
Lass uns mal ganz kurz nochmal in die praktische, theoretisch praktische Arbeit gehen. Ich gebe euch mein Drehbuch und da fährt meine Hauptfigur ein SUV. Und gerne. Und brettert mit 180 über die Autobahn. Was würdet ihr da sagen?
Also letztlich musst du entscheiden, wie du das erzählst. Wir würden vielleicht darauf aufmerksam machen. Ja, und das wird ja auch, also es gibt auch durchaus grüne Erzählungen, wo dann die Sehnsucht nach dem starken SUV trotzdem ganz stark rausgestellt wird. Auf diese Diskrepanz würden wir dann wahrscheinlich hinweisen und würden sagen, das passt dann vielleicht nicht so ganz gut. Aber letztlich muss natürlich jeder Autor selber entscheiden, wie das zusammenpasst, was er transportieren will. Aber ich glaube, wenn man sich das einmal bewusst macht, kann man Sachen schon auch anders erzählen. Und dann kann man auch denjenigen erzählen, der da total dran hängt. Warum nicht? Aber man könnte es zum Beispiel auch thematisieren. Ne? Also wenn dann einer total an seinem SUV hängt, ist halt die Frage, ob man jetzt an einem Diesel hängt. Also das ist schon für mich, also zumindest in der Stadt, für mich manchmal, das sind auch nicht nur Leute, die sich das nicht leisten können, sondern das sind auch Leute, die es total toll finden, mit so einem lauten V8-Motor-SUV durch die Gegend zu fahren. Ich denke, also mit dem Elektroauto beschleunige ich so viel besser, das Fahrgefühl ist viel geiler. Da kann man, also dieses kann man ja auch mal so ein bisschen anregen, dass man das zumindest mal ausprobiert. Also ich kenne viele, die ein Elektroauto ausprobiert haben und danach gesagt, das ist eigentlich schon geiler.
Ja, lass uns grundsätzlich nochmal zum Schluss fragen, warum habt ihr die fiktionale Erzählung als Anlass genommen für eure Arbeit?
Weil wir davon ausgehen, dass Fakten, also die reine Faktenvermittlung noch nicht automatisch zum Handeln führt. Und deswegen, also die gerade bei der Klimakrise, das ist alles auch relativ komplex, es ist teilweise auch schwer zu verstehen, es ist auch nicht so leicht zu narrativieren. Die Samira El-Wazir sagt das immer ganz gut, das ist so eine Bombe in Zeitlupe, die auf uns zukommt und es ist klar, sie wird explodieren, aber weil es eben in Zeitlupe ist, reagiert keiner so richtig und obwohl es auch schon ziemlich dicht vor uns erscheint. Und deswegen, also man weiß aus allen möglichen Studien, dass Geschichten wirken. Also Geschichten regen die Vorstellungskraft an. Wir sind die einzige Spezies, laut der Neurobiologie sind wir die einzige Spezies auf diesem Planeten, die sich etwas vorstellen kann, was noch gar nicht da ist. Wir lernen aus Geschichten, also schon am Lagerfeuer, damals, wenn man von der Mammutjagd erzählte, umso besser und anschaulicher dieses dann erzählt wurde, wie dieses riesen Mammut erlegt wurde, ja, nicht nur die Fakten, sondern diese in eine Geschichte transportiert, umso besser die Geschichtenerzähler waren, umso mehr konnte man daraus mitnehmen. Wie, also Samira sagt das so schön, eine sinnlich vermittelte Problemlösungskompetenz. Und dass man diese Kraft nutzt, dass wir im Film mit den Figuren mitfühlen, dass wir Hormone ausstoßen, ja, das Cortisol, was uns fesselt, das Dopamin, was motiviert, das Oxytocin, das Bindungshormon, diese ganzen Sachen, die einfach auch Fakten dann besser verständlich machen und die auch mehr hängen bleiben. Weil bei der reinen Faktenvermittlung ist das nicht so. Aber wir wissen ja alle, dass Filme häufig viel auslösen können in uns. Und nicht dadurch, dass sie erklären und belehrend sind, sondern einfach, dass wir die Sachen sehen. Also für mich ist, ich habe gestern gerade zufällig die Dokumentation darüber gesehen, wie die Miniserie Holocaust ins Fernsehen gekommen ist. Wie kam Holocaust ins Fernsehen? Und da wurde genau, das fand ich sehr interessant, da wurde an einer Stelle genau, wurden Zuschauer befragt, warum hat das jetzt so viel ausgelöst? Plötzlich war das im Bewusstsein, diese ganze Verdrängung von vorher, und das war Ende der 70er, das war schon länger her, plötzlich haben das so viele Menschen geguckt, so viele Menschen waren aufgerührt, es gab einen Riesenruck durch die deutsche Gesellschaft. Und da hat jemand gesagt, ja, es gab ja vorher schon, es gab Dokumentationen, es gab Bilder, man wusste das doch eigentlich und war doch eigentlich klar. Und dann hat eine Zuschauerin gesagt, ja, aber jetzt habe ich mit der Figur mitgefühlt. Ich habe mich in diese Figur reingefühlt und deshalb habe ich sie jetzt verstanden. Und das ist genau diese Kraft des Storytelling, die wir als Geschichtenerzähler haben. Also ich sage immer, das ist eine Superpower, ja, die kaum jemand anderes hat, selbst Journalisten nicht. Wir haben diese Superpower, wir haben die Aufmerksamkeit, ein wichtiges Gut in dem Zusammenhang, die Aufmerksamkeit von so vielen Menschen gleichzeitig, können eine Geschichte erzählen, die viel bewirkt und diese professionell anwenden, nämlich filmisch verarbeiten. Und haben damit eine unglaubliche Kraft im Film, das auch zu transportieren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Ja, soweit unser Gespräch mit Nicole Zabel-Wasmuth von Planet Narratives. Können wir noch ein bisschen was erzählen für unsere Hörer und Hörerinnen zu der Veranstaltung der Deutschen Filmakademie?
Ja, also zunächst mal können wir einfach sagen, man kann sich das angucken. Es sind Mitschnitte gemacht worden von diesen Vorträgen, waren es ja zum größten Teil. Es gab auch noch eine Panel-Diskussion. Das ist alles mitgeschnitten und das kann man sich angucken. Das sind meistens so Vorträge von 15 Minuten, unter anderem auch Luisa Neubauer, also eine sehr prominente Teilnehmerin da. Und aber auch Klimaforscher vom Potsdamer Institut für Klimaforschung oder eine Neurowissenschaftlerin, die sich mit Gehirnfunktionen beschäftigt und mit kognitiven Sachen. Also ein Spektrum von Teilnehmern, die hier was dazu zu sagen haben. Und am besten geht man einfach, wenn man sich dafür interessiert, auf die Homepage der Filmakademie und kann das unter dem Punkt Veranstaltung nochmal aufrufen. Das ist ganz interessant zu sehen nochmal.
Das war also unser Hinweis und unser Tipp für die heutige Sendung. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.